Happy Shooting, Folge 292, Schneebilder. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyacamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Boah, wie du das mit dem Timing mittlerweile raus
hast. Das ist geil, ne? Hast du denn schon ein paar Schneebilder gemacht?
Was habe ich gemacht?
Schneebilder. Du sagst doch immer weißer Hase im weißen Schnee.
Ich habe Schnäbel da, verstanden?
Schnäbel da.
Was ist ein Schnäbel?
Oh Mann.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, ich dachte gerade, was will der von mir? Hast du schon ein paar Schnäbel da gemacht? Ey, lass meinen Schnäbel in Ruhe.
Dein Schnäbel, mein Schnäbel. Wir können aufhören. Wir haben den Showtitel. Wir sind fertig.
Und nicht voll geplant. Oh Mann. Ja, Mann. Happy Shooting hier, der Fotopodcast rund um das Thema Fotografie mit Boris und Chris.
Ja, und einem Boris, Schnäbel.
Ja, ich finde, jeder Fotograf sollte einen Schnäbel haben.
Warum nicht?
Jetzt müsst ihr mal erklären, was ein Schnäbel ist. Also Bitte in die Kommentare, dieses Folge 292 auf happyshooting.de. Fängt doch schon mal gut an.
Ja.
Lass uns mal schauen, was wir an Themen haben.
Ja, mit Tränen in den Augen gehen wir durch die Themen. Wir haben eine neue Aufgabe für euch.
Wir haben einen Nachtrag zum Thema Rotkanal und Filter.
Ich setze überhaupt mal eine Kapitelmarke. Hier, mach mal weiter.
Ja, Christian hat was zum Thema Crop und Brennweite. Matthias möchte in Lightroom einen Import umbenennen.
Bin wieder da. Frank hat eine Frage zur Nikon D800 und ISO 50.
Ja, Rolf hat uns einen Tipp geschickt. Da geht es um Thema 360 Grad Panorama-Videos mit dem iPhone. Bei dir klingelt was. Der Ralf hat was zum Thema Speicherkarte unter Wasser. Der Christian hat was über böse, böse Strahlung und Sensoren. Der, bist schon wieder da?
Ja, der Joachim hat Löwen, die einer 5D Mark II schaden.
Ja, der Stefan hat, es geht heute um echte Schäden, also nochmal was zum Thema Schäden. Dann hat der Alex einen guten Tipp beigetragen zum Thema Zoll, da haben wir letztes Mal auch drüber geredet.
Richtig, die Workshops, es geht los.
Ja, es geht los und dann haben wir noch zwei Beiträge zu Hörertreffen. Also jetzt ist gerade zur Zeit ist Aktivität angesagt. Ist ja der absolute Hammer. Aber wir fangen wie immer an mit was zum Hören.
Ja, dazu muss ich hier mal runterziehen. Ich habe nämlich neulich festgestellt, dass mein Telefon gar nicht funktionieren konnte hier im Büro und kaum mache ich es lauffähig, klingelt es natürlich auch.
Wie nicht funktionieren konnte? Du hast dich gewundert, dass sich 3 Jahre lang keiner angerufen hat.
Nee, nicht auf dem Bürotelefon. Dank ISDN klingelt ja mal noch ein anderes. Oh, das ist eine längere Geschichte. Wir haben jedenfalls was zum Hören. Und zwar wieder ein Gruß und der klingt so.
Jedna, dwie, tri, hodně štěstí při focení.
War das Russisch? Oh, Tschechisch.
Cool, ne?
Tschechisch.
Wie schreibt man das eigentlich?
Jetzt werde ich wahrscheinlich von allen Tschechen und allen Russen werde ich jetzt wahrscheinlich ich jetzt böse Mails, dass ich das verwechselt habe.
Ja,
wie man das schreibt? T-S-C-H-E-C-H-I-S-C-H.
Ja. Viel CH jedenfalls.
S-C-H.
Ja, das auch. Und wir haben ein Geräuschrätsel bekommen, und zwar diesmal vom Mike.
Klingt das gut.
Tja, ne?
Weil wir, also es passt ja, weil wir waren ja am Wochenende, war ja Fotobörse in Darmstadt.
Ja, die genau.
Im Jahr stattfindet.
Erzähl doch mal.
Auch waren viele, viele tolle Leute da und wir haben, also wir machen da jetzt mittlerweile immer so ein schönes Hörertreffen. Das findet jedes Jahr am ersten Advent statt, dann im April nochmal, aber da haben wir fast nie Zeit, aber am ersten Advent, den haben wir uns quasi so als Feiertag in den Kalender eingetragen, großen roten Kringel drum. Da ist nämlich Fotobörse in Darmstadt und das ist eine der größeren, wenn nicht sogar mit einer der größten Fotobörsen in Europa. Da sind Aussteller von weit und breit aus diversen Ländern und da findest du an gebrauchten Kameras Zeug. Das ist einfach unglaublich. Und ja, wir haben uns da mal wieder umgeguckt und Moni hat zwei Objektive gekauft für ihre große Pentax 6x7 für die Mittelformatkamera.
Was für welche?
Das Beast, die große schwarze Kamera.
Je, Objektive, was für welche?
Ach so, ein 150er und ein 45er. Das ist auf Mittelformat 6x7 ist das schon sehr, sehr weitwinklig.
Ja, also ein Weitwinkel und so ein, ja.
Und so ein bisschen
gemäßigtes Tele.
Ja, sehr gemäßigt. Ja, und ich habe nur so ein, zwei Kleinigkeiten. So eine alte Kodak Brownie Starmite. So ein kleines, süßes.
Konnt's nicht widerstehen.
Kamerachen. Naja, wir haben schon so eine ähnliche. So eine Starlet haben wir und dann haben wir die Starmite jetzt nebendran stehen. Das, die macht sich toll im Regal und vielleicht finde ich ja auch nochmal, also Filme gibt es dafür auch noch, das ist so, dieser 127er Film, dieser 4 cm breite, wird aber immer knapper, aber naja, das macht auf jeden Fall Spaß, sowas aber zu haben.
Was war denn das oder wo war denn das, Roy Focke schreibt es auch gerade im Chat, diese 360-Grad-Kamera, du hast zwar irgendwie so ein kurzes Video gemacht, was war denn das für ein Oschi?
Das war eine Roundshot, genau, da können wir auch nochmal hinlinken. Lass mich da mal kurz noch Roundshot, das ist eine Firma in der Schweiz, die heißt Seitz und die haben die, die bauen die mittlerweile analog, digital, also so Panoramakameras, die sich drehen. Und das sind noch alte analoge und zwar war das eine 120er, also mit einem Mittelformat. Film, das ist eine Kamera, die also elektronisch gesteuert sich dann, also so motorisiert dreht und dabei eben Bilder schießt, Panoramen schießt und zwar, naja, solange du willst. Also du kannst 360 Grad oder mehr damit schießen. Mhm. Das ist Feinmechanik, das ist feinste Arbeit, dieses Hochpräzise, die ist schwer, also richtig schwer, du brauchst also auch ein richtig gutes Stativ drunter. Und hat vorne ein Nikon-Objektiv drauf und sie macht einfach gute Panoramen. Also es ist cool, wenn du das jetzt noch auf einen schönen Diafilm ziehst oder so, dann hast du und einfach was, was richtig Spaß macht.
Die nimmt dann quasi auch ein ganz langes Negativ auf, also ähnlich wie bei dieser Spinner, die du hast?
Das ist ein ähnliches Prinzip.
Nur also das sind ja so vier Bilder irgendwie auf so einen Film passen oder so?
Genau, richtig. Das sind so ein paar Bilder, die da drauf passen. Also wir haben den getroffen, den Werner Kumpf, der ist ehemaliger Vorstand von diesem Fotoclub in Darmstadt, der auch diese Fotobörse veranstaltet. Und wir haben uns am Abend vorher mit ein paar Leuten getroffen, da war der auch dabei, so auf dem Bierchen. Und hatte die dabei und hat die mal so ein bisschen rumgezeigt und, und dann musste ich natürlich gleich ein Video drehen, weil sowas finde ich einfach genial. Die Spinner, die ich habe, die diesen 35mm Film macht, die macht das ja mit so einem Federzug. Da hast du quasi keinen Einfluss auf die Belichtungszeit und gar nichts. Und bei dieser Roundshot, bei dieser dicken, tollen, da kannst du das eben einstellen. Das heißt, du kannst da tatsächlich zwischen, ich glaube, einer 500stel Sekunde belichten oder Lass es 8 Sekunden sein oder so. Also, dass die sich ganz langsam dreht. Und
okay.
Da kannst du also auch Langzeitpanoramen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja genial.
So für die Nacht.
Das würde ich ja gerne mal irgendwie in einer belebten Straße ausprobieren.
Ja, das ist allerdings, gibt es die quasi fast nicht mehr, die Roundshots, also die analogen. Die digitalen kann sich kein Schwein leisten. Die
das glaube ich.
Da reden wir von ein paar zigtausend Euro zum Teil. Die analogen, die tauchen vielleicht noch so ein, zwei Mal im Jahr irgendwie auf eBay auf. Die gibt es auch in verschiedenen Filmformaten. Und da hast du tatsächlich die kloppen sich die Leute drum, da reden wir also von 2.000 bis 3.000 mindestens für so ein Ding gebraucht.
Okay.
Und das ist die gerade so noch online sind, die man auch auf eBay jetzt noch findet, also wer Roundshot eingibt, findet noch welche, das sind in der Regel die 220er, die brauchen den 220er Film, den es nicht mehr gibt.
Das heißt, da müsste man sich irgendwas basteln und was Kleineres reinadaptieren oder so.
Ja, oder man müsste lernen, wie man die 120er Umbau, den 220er Filme, aber das ist wohl nicht ganz so simpel. Es gibt wohl noch welche irgendwo, aber so jetzt direkt im Laden, ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich hier in Deutschland welche besorgen sollte. Also und selbst da, also selbst für die 220er reden wir von mindestens 2.000 bis 3.000 Euro angebraucht. Also die Kameras sind sehr begehrt und sehr, sehr cool. Aber mir reicht ja, dass ich zumindest mal ein tolles Video davon gedreht habe, wie er das da vorgeführt hat.
Ja, schick.
Nun gut, schick. Das war auf jeden Fall so ein kleines Hörertreffen am Wochenende und nächstes Jahr wieder. Also macht euch gefasst, dass wir euch da wieder mitnehmen.
Ist doch zweimal, oder?
Das ist zweimal im Jahr, Mitte im Jahr und Ende des Jahres. Einfach mal Fotobörse Darmstadt suchen. Aber auf jeden Fall beim nächsten Jahr, ersten Advent, sind wir doch ziemlich sicher wieder dabei. Und wo wir gerade von Hörertreffen reden, es gibt ja noch mehr Hörertreffen. Wir sind ja nicht die einzigen, die welche machen. Da haben zum Beispiel ein paar sich in Dortmund getroffen. Da hat uns der Stefan was geschickt.
Und nun zur Werbung.
Weil es immer lustig ist
und man immer nette Leute kennenlernt,
gibt es ein neues Hörertreffen in Dortmund im Westfalenpark am 5.1.2013.
Das ist der vorletzte Tag des Winterleuchtens und deshalb gibt es an diesem Tag noch ein Feuerwerk. Daher treffen wir uns erst ab 15 Uhr.
Für weitere Informationen und Links schaut im Happy Shooting Forum vorbei in der Rubrik Hörertreffen.
Vielleicht finden Boris und Chris diesmal ja auch die Zeit und die Lust, den aktiven Westen zu erkunden.
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Cool. Klasse gemacht. Ich dachte, die hätten schon, aber die tun erst noch.
Sie tun erst, genau.
Am 5. Januar.
Am 5. Januar, 15 Uhr, was war's? Westfalenpark?
In also, Dortmund. Also
Details auf happyshooting.de/forum.
Link zum Forum, Hörertreffen, da linke ich dann mal in den Shownotes noch hin.
Können wir zum Thread direkt linken dann.
Es gibt noch ein Hörertreffen, also wenn wir schon hier im Westen in Dortmund hier ein Hörertreffen haben, es gibt noch ein Hörertreffen und zwar am 19.12. Da hat mich der Olli gebeten, Bescheid zu geben. Und zwar auch im Hörertreffen-Forum. Die machen am 19.12. um 19 Uhr, das ist schön, am 5.1. um 15 Uhr, am 19.12. um 19 Uhr in Pasing bei München. Haben die Tisch reserviert für 20 Personen.
Wow.
Also wer da möchte, München, bitte meldet euch dort. Das könnte ich mir vorstellen, wird sehr spaßig. Und da sind auf jeden Fall schon ein paar mit von der Partie. Also das könnte relativ voll werden. Mhm. Wir linken dahin. Gibt es auch ein Thread im Forum. Und dann ja, geht's fleißig hin, ihr Münchner, ihr. Und Münchner und Umgebenden.
Jawohl. Tja. Und lasst mal was hören. Also wenn ihr schon vor Ort seid, dann erkehren.
Schnäbel
aus,
da.
Aus, Kuchen. Dann wählt jemanden aus eurer Mitte, der einfach mal sein Smartphone seiner Wahl zückt, auf die Aufnahmetaste drückt und dann nehmt einfach mal einen schönen Gruß hier für uns und für die Hörer vor allen Dingen auf und sagt mal, was ihr so gemacht habt und wie es so war. Wir finden das immer klasse, wenn sich da die Hörer zu solchen Treffen zusammen organisieren können. Das ist schön.
Rotten. Sehr schön.
Ja.
Ja, und wo wir jetzt mal hören, also noch eine andere Art von Treffen gibt es ja auch. Wenn wir schon dabei sind, dann lass uns das jetzt noch durchziehen. Danach geht es dann aber sofort um Fotografie. Wobei, das ist ja eigentlich auch Fotografie.
Eigentlich schon.
Wenn ihr das jetzt hört, also wenn ihr es live zuhört, dann ist es morgen. Wenn ihr das jetzt hört, dann ist es auf jeden Fall schon live. Und zwar dürft ihr euch jetzt endlich anmelden für die Workshops 2013. Und zwar gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück mal mindestens, die wir live gestellt haben. Und zwar 16. 17. Februar Spielzeugladen, Schwerpunkt Mensch. 16. 17. März Labadou, Landschaftspark Duisburg, Industriekultur. 12. bis 14. April Nordheim Licht. Mhm. 4. bis 5. Mai München Street. 6. bis 7. Juli Spielzeugladen, Schwerpunkt Equipment. Und 19. bis 20. Oktober Spielzeugladen Licht. Und wem das jetzt alles zu schnell ging, der möge bitte zu happyshooting.de gehen, dort auf Workshop klicken oder happyshooting.de/workshop eingeben. Und da sind dann alle die Workshops mit tollen Links und schönen Seiten. Ich habe richtig viel Arbeit in die neuen Workshop-Seiten reingesteckt. Die sind jetzt also toll strukturiert und übersichtlich und alles und haben tolle Bilder drin und so weiter. Dann könnt ihr euch mal im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von den Workshops machen und vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch dann dort auch.
Sehr schick.
Ja, finde ich auch.
Das genau.
Ich kann keine Workshop-Seiten mehr sehen. Ich habe es 3 Tage lang hier rumgedengelt und geschraubt und gemacht. Und CSS, komm mir nicht mit CSS.
Na, wieso, ist doch alles super.
Also, ja, jetzt schon. schauen wir mal, wie schnell es diesmal geht.
Ja, gucken wir mal.
Gut.
Ja, sehr schön. Nee, finde ich toll. Ein Termin fehlt noch, nämlich der für Hatten, aber der wird sich jetzt, wo die Happy Shooting Workshops stehen, dann auch finden lassen. Da wird es wieder von der Viola einen Reitkurs geben und von mir einen Fotokurs und das am selben Wochenende. Oh. Das wird bestimmt wieder lustig werden, aber das finden wir dann auch noch. Hört ihr ja, dann da hier auch von.
Da kommen dann auch noch die ganzen Analog-Workshops dazu, weil das wird es nächstes Jahr auch geben. Also mehrere Einsteiger-Workshops und Großformat-Workshop. Und
wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich aus der Reparatur von dieser Großformat-Kamera
und
geworden.
Einen in Berlin übrigens auch noch. Und zwar haben wir da ein Fachlabor, mit dem wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir werden quasi einen Workshop im Labor machen. Reparatur, Großformat? Was war da kaputt?
Kloster, die große, dicke?
Achso, die. Das ist nun mal was ganz anderes. Das ist die alte Atelierkamera. Die werden wir restaurieren. Das passiert aber erst im November 2013.
Ah, okay.
Und das wird auch kein so ein offizieller Workshop werden, sondern da werden wir uns mit 4-5 Leuten irgendwie treffen.
Also mehr ein Event, okay.
Das wird so ein Event, aber da wird es dann ein Video davon geben.
Und alles klar.
Wir werden quasi eine alte, klapprige, tolle, riesengeile Kamera, und die auch riesengroß ist, werden wir reparieren und wieder gangbar machen und damit fotografieren. Das ist das Ziel.
Ich bin gespannt. So. Apropos Ziel, ne? Wenn man verreisen will.
Boah, oder, diese Überleitungen heute.
Oder sich etwas aus dem Ausland kommen lässt, kommt man oft am Zoll nicht vorbei. Da hast du hier einen Eintrag gemacht.
Ja, das hatten wir ja letztes Mal, war ja schon diese Frage mit dem Zoll und was man da braucht. Und da habe ich ja gesagt, das mit der Nämlichkeitsbescheinigung, das haben die mir am Zoll gesagt, braucht man nicht. Wobei, ich habe es jetzt nachgelesen, da steht schon, dass man die braucht. Also wahrscheinlich haben mir da einfach die Zollbeamten einen Schnack erzählt oder haben keinen Bock gehabt, was weiß ich.
Wollten sich das einfach machen.
Aber haben wir dann am Wochenende, war unter anderem der Alex Sparkowski in Darmstadt, das ist der Fischbauch online, und der hat mir eine App gezeigt, von der ich nichts wusste, und die heißt Zoll und Reise. Das ist eine offizielle Bundes-App sozusagen. Ach, die ist ja also vom Bundeszoll, wie auch immer. Und da steht drin, was man mitbringen darf von der Reise und wie viel man mitbringen darf, wo die Freigrenzen liegen. Das finde ich interessant. Also da sagt man dann, woher komme ich denn? Also sagen wir mal, ne, hier so Vereinigte Staaten zum Beispiel unter V. Einreise mit Flugzeug oder Schiff, ja. Dann kannst du noch dein Alter. Ich bin 17 Jahre und älter, weil dann ändern sich die Grenzen. Und dann wollen sie wissen, ob ich Tabak, Alkohol oder andere Waren einführe. Das sage ich mal, andere Waren. Da steht nämlich auch Bekleidung, Elektronikartikel und so weiter. So. Und dann sagt der, dann ist es so ein Slider, und dann kann ich sagen, okay, wie viel willst du mitbringen? 40, 50, 60, 70, ist alles abgabenfrei. 100, was 200. 100? Ich schiebe jetzt den Euro-Wert so.
Ach, doch,
den Euro-Wert schiebe ich jetzt hoch. 200 Euro geht auch noch. 200, 300 Euro ist auch noch drin. 400 Euro darf man auch noch Elektronik mitbringen, ohne da irgendwas angeben zu müssen. 400.
Ja, aber Objektiv fällt nicht unter Elektronik, ne?
430. Alles, was nicht Tabak oder Dingens ist, da fällt ein Objektiv genauso drunter. So interpretiere ich diese ab. Also 430 Euro ist die Freigrenze.
Okay.
Das heißt, wer sich.
Wenn du selber mitbringst.
Wenn du selber mitbringst, und da stehen dann schon so Tipps und so weiter drin. Da ist auch eine Kontaktnummer, die haben auch eine Hotline. Kann sich also auch für Anfragen von Privatpersonen kann man da anrufen, oder die haben eine E-Mail-Adresse. Also die geben sich da relativ modern und sagen, hier, kannst mal gucken, was, wie viel und was. Und natürlich schreiben sie hin, dass es nicht bindend ist, was hier drin steht. So, wenn es der Zöllner sagt, hier, kannst mich mal, Nämlichkeitserklärung brauche ich nicht. Dann hat der im Zweifelsfall, sitzt er am längeren Hebel. Aber generell, also Freibeträge sind Freibeträge, und das heißt, 430 Euro aus den USA darfst du auf jeden Fall mitbringen. Ob das jetzt, wie das jetzt mit der Steuer, wann die da reingerechnet wird und so, frag mich nicht. Das muss man sich noch erlesen. Aber das ist zumindest schon mal eine interessante Info. Also irgendwie so ein Objektiv, so ein, was weiß ich, was kostet so ein 50er 1,4, 300 Euro rum, wahrscheinlich auch 300 Dollar rum oder weniger, sollte problemlos gehen. Tja,
kannst du. Interessant. Sehen. Spannend, spannend. Also gibt es eine offizielle Zoll-App. Wer hätte das gedacht?
Gut, schön. Das auf jeden Fall dazu. Also schaut euch die mal an. Zoll und Reise. Ist eine iOS-App. Ich habe nicht gesehen, ob die auch für andere Betriebssysteme sind.
Gibt es bestimmt auch für Java.
Tja. Jetzt, wie leiten wir da jetzt über?
Keine Ahnung. Was es in Java nicht gibt, sind Eisbären. Und Eisbären sind jetzt offiziell anerkannt als Schädling.
Also objektivschädlich.
Gegenüber Objektiven. Da hat uns der Stefan einen Link geschickt, das ist schon ein paar Tage her. Moin ihr zwei, ich bin über folgende Bilder gestolpert. Es ist relativ aktuell, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo er es geschickt hat. Da hoffe ich mal, dass ihr das nicht schon zigmal in der Inbox habt. Nö, hatten wir nicht. Es geht um einen unfreiwilligen Objektivtest im Zoo. Hier die Story vom Fotografen, nicht der Besitzer des Objektivs. Achso, ein Fotograf, der das dokumentiert hat. Leider haben wir, also Zitat jetzt vom Fotografen, leider haben wir den Sturz des Objektivs um circa 5 bis 10 Minuten verpasst. Also ich muss kurz dazu erzählen, weil das geht jetzt hier draußen nicht hervor. Das Ganze ist im Zoo gemacht worden. Da hat wohl irgendjemand einen Eisbären fotografiert im Gehege. Und keiner weiß so genau wie, hat das Objektiv verloren. Und zwar auch so ein schönes weißes L-Objektiv, irgendwas Fettes. Und das ist dann ins Gehege geknallt und der Eisbär fand das dann so interessant, dass er das natürlich untersuchen musste. Und
ja, untersuchen ist gut, hast die Bilder gesehen?
Hat dann halt mal drauf rumgekaut. So, also darum geht's. Diese Fotos sind da auch zu sehen hinter dem Link, den wir gleich noch dann in die Shownotes packen. Also, haben den Sturz um 5 bis 10 Minuten verpasst. Felix, so heißt der Eisbär, hatte sich schon an der Sonnenblende zu schaffen gemacht, das ist die Streulichtblende, bis er das Objektiv dann doch viel interessanter fand. Ja, verdammt. Von der Pflegerin konnten wir erfahren, dass eine Frau auf sie zugelaufen kam und sagte, meiner Freundin ist das Objektiv ins Gehege gefallen, können Sie das wieder herausholen? Wir konnten daher nur vermuten, wie es zu Felix gelangen konnte. Vermutung 1, die Dame hat versucht, über der Brüstung das Objektiv zu wechseln. Vermutung 2, sie hat nicht gemerkt, dass der Bajonettverschluss nicht richtig arretiert war. Felix ließ sich jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht in den Stall locken, damit man es herausholen konnte.
Ja, der hat viel, viel zu viel Spaß an dem Objektiv gehabt. Die Bilder sind ja schon klasse. Aua, aua.
Ja, die Bilder verlinken wir natürlich. Das geht in die Foto-Community, aber man kann das auch so frei sich anschauen.
Also meine Vorsichtsmaßnahme generell ist, wenn ich ein Objektiv wechsle, dann mache ich das in der Regel über einer Sache, dass es, also wenn es runterfällt, dass es eben nicht irgendwo reinfällt. Und zweitens, es kann schon mal passieren, dass so ein Verschluss nicht richtig arretiert ist. Also das ist mir ja auch mal passiert mit der 5D Mark II, wo mir dann die Kamera vom Objektiv gefallen ist und auf dem Boden landete. Also
kann alles mal passieren so in der Hektik. Yo. Ja, er schreibt hier Fazit, offensichtlich sind Canon L-Objektive nicht Eisbär-proof. Mhm. Ja, das nehme ich auch an. Ein guter Zeitpunkt, über die Sinnhaftigkeit einer Versicherung nachzudenken. Mit freundlichem Gruß, Stefan.
Ja. Es gibt noch weitere Objektivschädlinge, wenn wir schon bei Schädlingen sind. Der Joachim hat uns einen Link geschickt zu einem Artikel auf petapixel.com. Mhm. Da hat ein Fotograf eine 5D Mark II hingestellt, so auf ein Stativchen, Remote-Auslöser, damit er dann die Löwen fotografieren kann, ohne direkt nebendran stehen zu müssen, neben, ich glaube, eine tote Antilope oder sowas.
Ja, die vorher gejagt wurde. Also er hat extra gewartet, bis der Löwe wieder weggegangen ist.
Naja. Und dann kam der Löwe und das ist schön dokumentiert, direkt aus Sicht der Kamera und hat dann erstmal irgendwie, fand dann die Kamera erstmal interessanter als die Antilope und hat dann auch so ein bisschen das Ding spazieren getragen und
ja, hat sogar zerkaut. Ein Foto selbst gemacht.
Ja, also man sieht quasi die Dokumentation aus Sicht der Kamera, die da gefressen wird erstmal und auch von außen, weil der Fotograf, der hat das von außen auch noch, also von weit weg mit einem langen Tele auch noch irgendwie fotografiert, was der Löwe da mit der Kamera angestellt hat. Das ist eine schöne Serie. Tja, so kann es gehen.
Also interessanterweise hat das Objektiv es überlebt. Das war ein Weitwinkel, 16 bis 35 Millimeter. Also das scheint lion-proof zu sein. Die Kamera, also die 5D Mark II, hat es nicht überlebt. Und der hat sie wohl zum Service Center eingeschickt für die Reparatur. Mich hätte jetzt interessiert, was auf diesem Reparaturzettel draufsteht und wie das Gesicht desjenigen ausgesehen hat, der das entgegengenommen hat.
Und der dann so diesen Löwenschleim da rausholen musste aus dem Maul.
Also diese Bissspuren da sie.
Bei dem Bärenobjektiv ja auch. Also ich habe jetzt gelernt, also Hauskatzen mögen kein Lavendel.
Nicht.
Das heißt, wenn du irgendwie in eine Ecke hast, wo keine Hauskatzen hin sollen, kannst du dann Lavendelöl hintropfen. Vielleicht hätte der einfach so an seine Kamera so Lavendelsäckchen binden sollen. Mhm. Und dann hätte vielleicht der Löwe oder die Löwin das nicht.
Du kannst auch mal googeln nach der Verpiss-Dich-Pflanze. Die ist auch ausgewiesen dafür, Katzen zu vertreiben.
Verpiss dich, Pflanze?
Ja. Yep.
What the fuck ist das? Die gibt's ja tatsächlich. Also ein Wikipedia-Eintrag gibt's dafür. Ja,
natürlich gibt's die. Ich hab mit Pflanzen zu tun.
Harfensträucher, Plectranthus, innerhalb der Familie der Lippenblütler. Die Züchtung der Sorte geht auf den schwäbischen Gärtner und Züchter Dieter Stegmeier aus Essingen zurück. Er hat sie 2001 durch die Medien bekannt gemacht. Aha, was relativ Neues. Die verpisst nicht Pflanze. Ja, ist ja cool. Auch ein hübscher Name, muss man sagen.
Ja, es ist eingängig. Ah. Ne?
So, jetzt haben wir den Eisbären, der Kamera schadet. Löwenschaden der Kamera. Was schadet denn noch so?
Ja, hatten wir auch schon mal, und zwar Weltraumstrahlung.
Mhm.
Und da hat uns der Christian was geschickt. Der arbeitet in diesem Bereich. Der Weltraumstrahlung, das ist auch der uns immer mit ganz tollen Grüßen aus aller Welt versorgt hat. Übrigens, Christian, sind alle aus, kannst mir schicken.
so. Also Grüße.
Nicht, dass ich irgendwie da, naja, egal. Also er schreibt, hallo, also falls jemand noch Zweifel daran hat, dass Weltraumstrahlung den Sensoren wehtut, kann sich gerne mal hier ein Originalbild der ESA vom inzwischen verbrannten ATV-3 anschauen, gemacht von der ISS beim Andocken. Da kommt ein Link.
Abdocken.
Aber abdocken.
Man muss schon korrekt sein.
Ist schon richtig, ja. Aber es hätte wahrscheinlich beim Andocken ähnlich ausgesehen. Also, ein Link zur ESA.int, das stellen wir auch in die Shownotes, da ist ein JPEG. Und er schreibt, das Bild ist inklusive EXIF-Daten und aller Dead Pixel. 3, 2, 1, Happy Shooting. Christian. Achso, dann sagt er hier noch, nee, du hast das geschrieben.
Zu jetzt
du hast nämlich mal ein Interview gemacht auf der Rheinschifffahrt, ne?
Genau, also wenn man sich das Bild anschaut, was uns der Christian geschickt hat, dann sieht man, erstmal denkt man so, ach toll, Sternenhimmel, und dann zoomt man da mal so ein bisschen rein und dann sieht man, dass also diese ganzen hellen Punkte,
ja, und rote Punkte
und rote und grüne und blaue Punkte, dass die auch vor dem ATV-3 sind. Also man sieht, die können keine Sterne sein, weil die auch an anderen Stellen vom Bild sind, wo keine Sterne sein können. Und da wird klar, das sind Hotpixel.
Richtig.
Und Deadpixel. Und die Deadpixel sieht man weniger, weil die sind schwarz, aber die Hotpixel, die leuchten halt ständig. Und ich hatte da mal auf Tips from the Top Floor, hatte ich da mal ein Interview gemacht. Und zwar war ich ja auf dieser dieses Jahr im April. War ich ja auf dieser Rheinschifffahrt und habe da Fotografie beigebracht den Leuten, das Fotografieren beigebracht, und da war unter anderem auch ein Teilchenphysiker, der Frank Linde aus Holland, der auch mal einen Teil von diesem Large Hadron Collider Projekt geleitet hat. Der hatte da irgendwie, der war da zuständig für diesen Atlas-Detektor, also das Teil, was diese Partikel dann detektiert, wenn die da irgendwie erzeugt werden. Und im Prinzip ist der Atlas-Detektor ja auch eine Digitalkamera. Das sind ja auch Sensoren, die dann irgendwelche Strahlung aufnehmen und die dann halt irgendwie umsetzen. Also ist es im Prinzip eine Art Digitalkamera. Und dann haben wir über genau das geredet. Weil mir ist das nämlich auch bei meiner Kamera damals aufgefallen. Bei meiner schönen guten, hier liegt sie, 5D Mark III. Die hat auch einen Riesensack voll Hotpixel. Also wenn man da mal so unkorrigierte Bilder anschaut, die sehen auch tatsächlich aus wie so ein Christbaum. Und, oder wie ein Sternenhimmel. Habe ich 3 gesagt?
Hm?
Ich meine die 2.
Achso,
ich hab keine 3. Und die hat halt deshalb den kaputten Sensor. Das heißt, kaputt ist relativ, weil die sind leicht zu korrigieren. Die ganzen Algorithmen in den gängigen Programmen, Lightroom, Aperture und so weiter, die können diese Hotpixel wegrechnen. Die sind also, die stören nicht, die sieht man nicht. Es ist
einfach zu finden, weil es genau ein Drittel quasi dieser Interpolation voll durchknallt, und das ist sehr unwahrscheinlich.
Ein einziges Pixel, und das ist einfach, das kommt im Bild in der Realität so nicht vor, und dann kann er das wegmachen, und das ist tatsächlich so ein ist simpel, und es fällt auch nicht auf, weil wir reden hier von 21 Millionen Pixel und davon sind 500 kaputt oder so ähnlich. Also das ist minimaler Anteil. Naja, und dann hat er mir das eben mal erklärt in der Sendung, wie das so ist, also wie da die kosmische Strahlung da oben oder die Partikel Strahlung, Partikel, kann man hier glaube ich beides verwenden, wie die eben so energetisch sind, und da reicht es eben auch schon im Flugzeug zu fliegen auf irgendwie 10 Kilometer Höhe, dass die quasi noch nicht durch die Atmosphäre abgefangen werden, und dann hauen die halt voll zu, und wenn die dann auf so ein so auf die Elektronik in so einem kleinen Pixelchen treffen, dann kann das entweder kaputt gehen, also manchmal hat man Glück und passiert gar nichts, oder es geht halt kaputt und ist dann entweder dauernd an oder dauernd aus. Also man sieht es dann auf dem Bild, was der Christian geschickt hat, dass eben diese Fotos da oben noch weniger Atmosphäre drüber ist. Ja, auch nicht besser aussehen die Sensoren nach einer Weile.
Nee, wird schnell gehen. Ich habe ja hier einen auf dem Bildschirm, ne? Aber den kann er leider nicht rausrechnen.
Hotpixel, vielleicht ist da irgend so ein Teilchen durchgekommen und hat den weggeknallt. Also interessant übrigens, die Information, die ich damals auch noch rausgezogen habe, kleine Sensoren sind nicht so anfällig wie große.
Weil sie schwerer getroffen werden, oder was?
Richtig, das ist einfach ein statistisches Problem. Je größer der Sensor, desto eher wird getroffen.
Verdammt.
Ja, hätte man diese scheiß großen Sensoren.
Ich habe gleich gesagt, das führt zu nichts.
Ja, das ist einfach völlig überflüssig. Auch denn sowas.
Ja, das Schöne ist ja, es gibt auch Kameras mit kleineren Sensoren. Zum Beispiel die 350D, die ich ja auch noch meinen eigenen nenne.
So klein ist der jetzt aber auch nicht. Das ist ein APS-C.
Richtig, der ist aber kleiner.
Oh, wenn ich da jetzt mal so ein Kompaktkamerasensor daneben halte, ist der riesig.
Ja, dann mach doch eine bessere Überleitung.
Entschuldigung, also eine 350D hat einen super kleinen Sensor.
Weiter. Ja, genau, ist aber völlig unrelevant für das Phänomen, was passiert ist, denn ich lese mal, was der Ralf geschickt hat. Wir sind immer noch
bei Kameraschädlingen, nicht wahr?
Bei Kameraschädlingen, ja, und diesmal ist es das böse, böse Wasser. Und zwar gibt es da eine Geschichte, die hat uns der Ralf geschickt. Fand ich sehr, sehr spannend und ein bisschen anrührend auch schon wieder. Und zwar ist da einem Fotografen 2009 diese Kamera, die 350D, verloren gegangen. Die ist ins Wasser geplumpst. Er hat wohl auf der Brücke irgendwie Fotos gemacht, hat dann die Kamera vom Stativ geschraubt, nicht richtig festgehalten, was auch immer. Jedenfalls kurzer, freier Fall, da macht's plutsch und dann ist sie im Fluss. Da ist sie erstmal weg, ne? Kannst natürlich abschreiben. Und vor allem die ganzen Aufnahmen, die er da gemacht hat, waren natürlich auch alle weg. So, nun haben wir 3 Jahre später, 2012, und was soll ich sagen, da gibt es ein paar Leute, die waren unterwegs irgendwie fischen, weiß nicht, was sie gesucht haben, steht da glaube ich auch im Bericht, weiß nicht, ob sie Schlangen gesucht haben oder so, jedenfalls haben sie dann diese Kamera herausgezogen. Tja, und die sieht mal richtig abgewichst aus, also da ist irgendwie nichts Schwarzes mehr dran, die ist irgendwie runter bis aufs Blech, schön verrostet, also die Kamera ist im Eimer, aber jetzt
kommt's. Ach, die 350D ist eigentlich schwarz.
Ja.
Die scheint ja so silbern durch.
Ja, die ist so.
Ich dachte, die hat ein silbernes Gehäuse.
Die sieht so silbern rötlich irgendwie aus. Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich das Magnesiumgehäuse oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls sehr interessant. Nee, aber die Speicherkarte, die da drin steckt, eine Kompaktflashkarte, die haben die Finder rausgenommen und in den Rechner gesteckt. Und guck an, die ging noch.
Nee, das die 350D gibt es in Silber, ich sehe das hier gerade.
Achso, die gibt es in Silber?
Ja, ja,
die gibt es. Achso, dann wird es eine silberne gewesen sein.
Ich glaube nicht, dass das so schnell abgeht.
Ich weiß ja nicht, was da im Fluss noch so rumschwimmt.
Nee, dazu ist die zu sauber abgefitscht.
Okay, nee, dann, also wenn es die in Silber gibt, dann war es wahrscheinlich die Silber.
Das sieht trotzdem heftig aus.
Aber ob Silber oder Schwarz, die Speicherkarte geht noch und das fand ich ja faszinierend. Also die haben sie reingelegt, die Bilder ausgelesen, hoppladihopp. Und haben dann die Bilder analysiert, was da drauf zu sehen ist. Und dann war da irgendwie ein Schild drauf. Und dann haben sie dann bei dem Geschäft nachgefragt. Aber da wusste keiner Bescheid. Und haben sie weitergesucht. Und dann haben sie über Google Street View und über Twitter rumfragen, haben sie tatsächlich den Besitzer ausfindig machen können. Und haben ihm das alles zurückgegeben. Und er hat sich natürlich vor allen Dingen über die Bilder gefreut. Weil, klar, Kamera kannst du dann ersetzen. Aber die Bilder sind dann halt weg. Und der Besitzer, das fand ich so schön, er schreibt hier so ein Zitat, es gibt doch noch gute Menschen dort draußen, sagte er der New York Times. Ohne sie ist der ganze Mechanismus des Internets nutzlos. Das fand ich mal richtig schön.
Ach, wie schön.
Also ich finde es toll, wenn sich Leute da so viel Mühe machen und da Forschungsarbeit reinstecken. Man könnte auch sagen, ah, guck mal, interessant, geht noch, alles klar, interessiert mich nicht, Tonne. Nö, mal richtig Gas gegeben und Besitzer ermittelt. Richtig geil. Ja, und vor allen Dingen, dass die Karte noch geht. Also sie schreiben, das Objektiv ging nicht mehr ab. Das war komplett festgerostet an der Kamera. Rostet.
Ja, siehst du, das ist der Vorteil von einem Plastikbajonett.
Stimmt. Aber ich glaube, die 350, die hat die nicht ein Kunststoffbajonett? Ich glaube ja.
Nee, die Kamera hat ein Metallbajonett. Das, wenn, dann haben manche Objektive das. Zum Beispiel das Joghurtbecherlein hat ein Plastikbajonett. So eine Plastikauflage. Egal.
Was, ja, aber stark, ne?
Ach, schöne Geschichte. Ja. Du?
Ja.
Boris, was ist das Gegenteil? Was ist das Gegenteil von Kameraschädling? Was ist das Gegenteil von Schädling? Ein Gutling?
Ein Nützling.
Ein Nützling, weil es gibt ja auch Kameranützlinge, nämlich zum Beispiel den hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Was war das für eine tolle Überleitung?
Es ist hervorragend.
Ist klasse, oder? Ich sitze immer noch grinsend hier.
Ausgebildete Profis am Werk. Es gibt ein Newsletter von unserem Sponsor enjoyyourcamera.com. Da haben wir ja schon mal drauf hingewiesen und wir können euch nur ans Herz legen, da mal auf Abonnieren zu klicken. Das kostet nichts, das tut nicht weh. Und ihr bekommt, wie oft? Einmal im Monat? Einmal in der Woche?
Einmal im Monat. Das ist jetzt kein, die spammen euch nicht zu, sondern da kommen Sachen und ich gucke mir den, das ist einer der wenigen Newsletter, die ich mir tatsächlich angucke und nicht schon wieder abbestellt habe.
Ist das ein Monat her, dass wir den letzten Newsletter bekommen haben? Ich fasse es nicht.
Ja, so ungefähr, doch.
Die Zeit verfliegt. Nee, steht aber auch drüber. Einmal im Monat, also kein Spam und da stehen teils wirklich richtig coole Sachen drin. Also teils, weil einem natürlich nicht immer alle Themen interessieren. Also zum Beispiel Video mag da eine nicht. Dafür findet er tolle Fotosachen, wie zum Beispiel hier in diesem aktuellen Newsletter 51, die Dezemberausgabe 2012. Da gibt es nämlich eine sechseckige Softbox-Diffusor und zwar die 60er. Die hat einen Durchmesser von 60 cm. Wir hatten mal vorgestellt und auch verlost die 50er. Die fand ich schon extrem geil. Und die 60er ist natürlich nochmal einen Tacken größer, was den Einsatz, das Einsatzgebiet wieder ein kleines bisschen ausdehnt. Und das ist so eine Softbox, die sich halt extrem schnell aufbauen lässt, weil die Spannbügel, die sind alle fest montiert am Bajonett hinten, der Winkel, das ist alles schon fertig und vorkonfektioniert und man zieht einfach diese Bügel nach außen, die rasten ein und zack, fertig ist das Ding. Dann hinterher zwei Knöpfe zusammendrücken und flupp ist sie wieder zusammengefaltet. Also das ist richtig geil. Gibt's jetzt hier, wie gesagt, als 60 cm Edition. Die ist dann wohl gelb markiert außen, die Bügel, die 50er war rot. Und die liegt hier bei 149,99 und ich finde die Dinger klasse.
Ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge andere Sachen drin. Zum Beispiel den Black Rapid Metro R Strap. Das ist ein R Strap, der für kleinere Kameras gemacht ist und kleine DSLRs. Und was da jetzt auch noch neu dazu kommt, ist der Black Rapid Wrist Strap, die Handschlaufe.
Das ist praktisch.
Das heißt, man kann jetzt diese Handschlaufe unten dran machen, so gegen Kameradiebstahl kann man die unten an diesem Black Rapid Dongle unten an die Kamera dran machen. Zum Beispiel. Oder einen mobilen Videokamerakran. Da kriege ich ja schon wieder Bock auf Videofilmen.
Ja.
Und ganz selbstverständlich natürlich die Happy Shooting Spielzeugladen Workshops ab, für die ihr euch jetzt anmelden könnt. Also schaut da mal in den Newsletter rein. Da gibt es auch einen Link zum Workshop-Video und so weiter. Schöne, tolle Sachen. Und wenn ihr da was bestellen wollt, dann tut das indem er ein bisschen Geld spart, nämlich 5% auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2012. Damit kriegt ihr einen 5% Discount auf alles.
Und wir hatten es letztes Mal schon gesagt, aber da ich es hier im Newsletter wieder sehe, nämlich das Trigger Trap, es gibt immer noch die Trigger Trap App und zwar die Pro-Version davon kostenlos im App Store. Also selbst wenn ihr euch jetzt nicht die Hardware kaufen mögt, weil es gerade ins Budget nicht passt, aber ihr überlegt, das vielleicht im Laufe des nächsten Jahres zu tun, holt euch doch bitte jetzt die App runter. Ihr könnt die schon runterladen, ihr könnt sie mit der iPhone-App, mit der eingebauten iPhone-Kamera auch schon benutzen, ein bisschen mit rumspielen und ihr habt die App dann einfach zur Verfügung, wenn ihr euch dann den Hardware-Dongle später dazu holt. Ist einfach so ein Tipp, da spart man einfach noch mal ein paar Euros.
Sehr schön.
Ja, also vielen Dank, enjoyyourcamera.com. Macht immer sehr viel Spaß mit euch.
Sollen wir mal kurz in die Social Media gucken?
Social Media. Soll ich mal bei Twitter gucken?
Mach doch du mal kurz den Twitter auf. Ich mach mal den Google Plus auf.
Olle Schirach schreibt, Fotoaufgabe, wie wär's mit Brainstormen? Ihr macht es super, weiter so. Nee, eine Aufgabe haben wir schon für heute. Brainstorm, aber auch nicht schlecht.
Brainstorm, oh, da könnte ich mir aber tolle Bilder vorstellen. Das klingt nach Konzeptbildern.
Das klingt nach Konzeptbild, definitiv. Pixelfetisch fragt, ob es Tipps dafür gibt, aus dem Krankenbett heraus zu fotografieren. Willst du uns damit sagen, dass du krank bist?
Der will doch bloß Mitleid.
Kleine Runde Mitleid.
Oh.
So, muss reichen.
Gut, muss reichen, ja.
Ja, wäre doch mal eine Aufgabe, ne? Mach 100 Fotos von deinem aktuellen Standort aus.
Ja, das ist eine klassische Kreativitätsaufgabe. Wenn dir da nichts einfällt, dann mach doch tatsächlich mal 100 interessante Bilder. Also nicht jetzt einfach Dauerfeuer und klack, 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 sondern schön bedacht arbeiten.
B. Willroth fragt, die Kamera bei minus 15 Grad Celsius, welche in Anführungszeichen Mützen tun dem Body gut? Enjoy your Kamera, Blimp kenne ich. Tut der? Andere? Da müsste ich mal dich fragen, wie du das gemacht hast.
Welche, also, was für Mützen? Was will er?
Ja, er will die Kamera gegen die Kälte schützen.
Also ich habe bisher eigentlich noch nie wirklich Negatives gehört, was Kälte und Kameras angeht, außer dass vielleicht die Batterien ein bisschen schneller leer werden oder ein bisschen schneller an Leistung verlieren. Deshalb hat man da einfach am Körper, in der Wärme des Körpers irgendwie noch ein, zwei Ersatzbatterien. Wir haben getestet bis minus 25 Grad oder so, im Himalaya-Trip. Und da ist nichts eingefroren oder sonst wie, sondern was man allerdings dann tun sollte, wenn man sowas macht, die Kamera, man sollte auf jeden Fall irgendwie so einen Ziploc-Beutel oder sowas dabei haben, dass man die Kamera, bevor man dann reingeht in die Wärme, dass man die Kamera dann in so einen Beutel tut und den einigermaßen dicht verschließt, weil sonst kondensiert euch das ganze Wasser an der Kamera, während die sich aufwärmt. Und das wollte er natürlich nicht. Das heißt, dann würde sie halt nur außen am Beutel kondensieren und dann kann man irgendwie eine halbe Stunde warten, bis sich die Kamera quasi angepasst hat an die Zimmertemperatur.
Jo. Und jo. Der Blimp ist ja auch eher eine Regenschutzhülle. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Da gibt es tatsächlich verschiedene. Ich hatte auch mal einen getestet. Findest du auch bei happyshooting.de. Ich glaube mal suchen nach Regenschutz oder so.
Also Regenschutz. Auch da bin ich ziemlich eiskalt und nehme eine Plastiktüte und mache ein Loch rein, wo ich dann das Objektiv durchstecke. Blimp ist übrigens eine Bezeichnung auch unter anderem noch für andere Sachen, nämlich auch für Lautstärkeschutz. Also,
genau, tut der nämlich auch.
Wenn du zum Beispiel an einem Filmset oder da, wo es ganz leise sein soll, was weiß ich, bei Taufe, Hochzeit, keine Ahnung, wo man irgendwie eine laute Spiegelreflex nicht hören sollte, fotografieren möchtest, dann gibt es da eben sogenannte Blimps, Kamera-Blimps dafür, die dann in irgendeiner Art und Weise es einem noch erlauben, die von außen irgendwie zu bedienen, aber handlich sind die nicht und sehen sie auch nicht aus. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei Kälte wirklich hilft, weil du willst ja da wahrscheinlich, wenn es richtig kalt ist, auch Handschuhe anziehen und dann noch ein Blimp dazwischen, dann hast du wahrscheinlich echte Probleme, diese Kamera noch zu bedienen.
Ja, also ich würde es nicht dauerhaft drauf machen, sondern wirklich für einen Sonderfall. Als ich das seinerzeit getestet hatte, das war so ein Ding mit Tarnmuster, auch von Martin, ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, welche das war. Das ging ganz gut, also ich habe mich wirklich in den strömenden Regen draußen gestellt und ganz entspannt Fotos gemacht, ohne Angst um Kamera oder Objektiv zu haben. Das geht schon, aber ich würde damit jetzt nicht permanent losziehen. Also ich habe da halt etwas stationärer gearbeitet, zwar verschiedene Standorte, so ein bisschen im Abstand von, weiß nicht, 500 Metern oder so. Das geht schon mal, aber ich würde jetzt nicht das drüber ziehen und dann nur damit losziehen und fotografieren. Das ist jetzt wegen Kälte, ne? Wenn man jetzt länger bei Kälte unterwegs ist. Das weiß ich nicht. Minus 15 Grad hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Aber bei unseren Temperaturen hier ist mir die Kamera noch nie eingefroren. So viel dazu. Und Stefan Hunger fragt dich, ob noch Plätze für den Himalaya-Workshop frei sind.
Ja, habe ich gerade heute früh noch mal, oder heute Abend noch mal ein Newsletter rausgeschickt. Sind noch ein paar frei. Also, wenn du dich beeilst, kannst du noch mit.
Jo. Jo. Na denn. Was sagt Google Plus?
Moment, ich muss hier gerade mal hier so schnell weg. Da werden hier ich Fragen in den Chat.
Also zwar live Sikorski fragt, und zwar auch an dich, eine Frage an Chris, der so viel auf Fotobörsen unterwegs ist.
Auch nur einmal im Jahr eigentlich.
Kennst du zufällig das gute alte Wollner 9 Makro? Ist es so rar, wie es im Netz scheint, oder hat man auf Fotobörsen eine höhere Chance, es zu bekommen? Aufgrund seines speziellen Bouquets scheinen sich nicht allzu viele davon zu trennen und der Anfahrtsweg zu Börsen ist meist relativ groß.
Ja, aber wenn man dann so ein Schnäppchen findet, lohnt sich's doch schon wieder. Nein, ich kenne das Wollner 9 nicht. Ich habe mir aber gerade parallel mal Bilder angeschaut. Das hat tatsächlich ein interessantes Bouquet. Aber nö, sagt mir nix dieses Objektiv. Also außerdem, du, das, diese Fotobörse ist ja auch ein schönes Hörertreffen. Da haben wir richtig Spaß einen Tag lang. Also vielleicht nächstes Jahr zum ersten Advent mal in den Kalender schreiben. Michael Knaut fragt auf Google Plus einen großen Dank an euch. Musste letztes Wochenende Porträts von 600 Kindern schießen. Och, der Arme. Mit euren Tipps ist mir das gut gelungen, was das Lichtsetzen und Bildgestaltung angeht. Leider darf ich aus rechtlichen Gründen kein Beispiel zeigen. Macht noch lange weiter so 3:1 Happy Knips. Jo, schade. Super. Aber gut. Also schade, dass keine Bilder zeigen darf.
Ja, mit Kinderbildern immer schwierig.
Jo, ist klar. Mhm. Aber nee, ist ja cool. Dann sind wir doch zu was gut. Das ist klasse.
Ist schön, wenn es funktioniert.
Ja, John Fera. Mit der analogen Fotografie habe ich die Langsamkeit wiederentdeckt. Wenn ich meine Bilder jetzt digital aufnehme, dann bemerke ich, dass ich anders sehe. Welche Eindrücke habt ihr, wenn ihr zwischen analog und digital hin und her wechselt? Ja, die Frage, da bin ich wahrscheinlich eher qualifiziert. Also mir geht es genauso, dass ich natürlich im Analogen oft sorgfältiger arbeite. Also ich habe mir eine sorgfältigere Arbeitsweise angewöhnt durchs Analoge. Und das wirkt sich durchaus auch auf die digitale Fotografie. Dass ich also da auch ja so eine größere Menge an Bildern behalte. Also diese Keeper-Rate wieder deutlich erhöht habe. Also von ein paar Prozent auf dann doch irgendwie ein paar Prozent mit mindestens noch einer Stelle mehr. Also von, was weiß ich, 5 auf 25 oder so. Das kann ich schon sagen. Da hat sich also, das kommt mir zugute in jeder Art von Fotografie. Und der Patrick Sander schreibt, hallo, habe in einigen Folgen gehört, dass ihr des Öfteren im Landschaftspark Duisburg seid. Ja, auch nur einmal im
Jahr. Da waren wir jetzt einmal, genau.
Ja, da gab es aber Hörertreffen, vielleicht meint
ihr die auch noch. Mhm.
Wir machen in 2 Wochen eine Exkursion in Erdkunde, bei der auch der Landschaftspark angesteuert wird. Für den Fall, dass sich neben der schulischen Aufgaben noch Zeit bietet und das Wetter mitspielt, gebt ihr einen Tipppreis, der vielleicht fotografisch interessant ist. War noch nicht dort, weiß aber auch nicht, wie groß das Gelände ist. Ja, was können wir sagen? Nimm mal zur Not einen Weitwinkel mit, wenn du hast. Weil da doch relativ große Sachen sind.
Also in dem Hochofen zum Beispiel, wenn man auf diese erste Ebene geht, wo die Öffnung unten war, wo dann die Schlacke rauskam und so weiter, das finde ich sehr spannend. Da sind sehr viele Rohre an den Decken, da kann man tolle Motive finden. Mhm. Oder wenn es schon ein bisschen dunkler ist, ich weiß jetzt nicht, zu welchen Uhrzeiten du da sein
wirst. Ja, Schulexkursion wird wahrscheinlich nicht im Dunkeln sein.
Man weiß es nicht, weil ansonsten ist halt interessant, wenn man hinten weiter rausgeht, also hinter dem durch den Ofen einmal durch, auf die andere Seite und dann über so eine kleine Brücke noch rüber und dann sieht man das grüne Krokodil halt nachts, was dann beleuchtet ist, dieser große Kran, der Ausleger, der ist ganz spannend.
Und überhaupt diese Lightshow bei Nacht ist natürlich ein Thema, also sollte ihr nachts da sein und du hast tatsächlich Zeit, dann vielleicht ein Stativ mitnehmen.
Und eine Taschenlampe.
Und eine Taschenlampe hilft, ja? Oder so eine Stirnlampe. Also ich glaube, ich nehme nächstes Mal eine Stirnlampe mit.
Ja, ist ganz
speziell nachts in diesen Bunkern rumrennen.
Ganz wichtig, weil direkt vor meiner Nase ist einer, also nicht von unserer Gruppe, sondern ein anderer Besucher, direkt eine Treppe runtergestürzt, hat sich zum Glück wohl nichts getan. Aber der hat dann direkt mal so einen 2-Meter-Satz ins Freie gemacht. Das war nicht so schön. Also nehmt euch Licht mit. Mhm.
Ist ja schön, dass man das da darf, trotzdem noch rumlaufen, dass die nicht alles abgesperrt haben. Das war nicht, also ja, es ist nicht ganz ungefährlich an manchen Stellen, aber ich fand das trotzdem schön, dass sie da nicht irgendwie jetzt überall alles zugemacht haben. Und aber man muss halt tatsächlich ein bisschen aufpassen.
Wenn man reinkommt zur Schaltzentrale, das gibt auch was her. Ich weiß aber nicht, ob das so allgemein offen ist. Für Besichtigung?
Du meinst,
da wo wir den Workshop auch selber gemacht hatten, ja?
Da kommst du so nicht rein, nee. Kommst du nicht rein, nee.
Okay.
Den muss man tatsächlich mieten. Aber wir machen ja im März einen Workshop dort. Also wenn du möchtest, lieber Patrick, dann überleg doch mal, ob du im März vielleicht für 2 Tage nach Lapadoux kannst. Das scheint ja bei dir in der Nähe zu sein. Und dann schreibt er noch, er hat noch gleich 2 Fragen. Er schreibt nämlich noch eine Frage. Habt ihr Erfahrungen mit HAIDA-Graufiltern? H-A-I-D-A. Würde gerne den mit 1000-fach beginnen. Da ist der Effekt am stärksten und in die Filterwelt einsteigen. Die HAIDAs scheinen mir preislich sehr schülerfreundlich. Vielen Dank für den tollen Podcast. 3:1 Happy Shooting. Nee, ich kenne diese Marke gar nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das eine Marke ist. HAIDA Graufilter. HAIDA Slim ND Filter. Nee, also keine Erfahrung, kann ich nichts dazu sagen. Vielleicht weiß es ja jemand aus der Zuhörerschaft. Die sind tatsächlich von den Preisen her relativ gut. Ob sie von der Qualität gut sind, weiß ich nicht. Kann ich nichts dazu sagen.
Also beim Tausender wirst du sowieso, egal wie teuer dein Filter ist, den Effekt haben, dass es eine Farbverschiebung gibt. Also so neutral habe ich noch keinen gesehen. Mal abgesehen davon, dass der automatische Weißabgleich da ein bisschen ins Spinnen kommt. Mhm. Das heißt, sowieso RAW-Fotografieren ist angesagt und dann hinterher den Weißabgleich manuell machen. Damit ist dann schon mal egal, wenn da ein leichter Farbstich drin ist. Einige haben einen blauen, einige haben einen roten Farbstich. Das kann dir egal sein. Interessant wäre halt, wie das mit der Vergütung aussieht. Also und wie plan der geschliffen ist. Also hast du hinterher wirklich ein unscharfes Bild oder ist es immer noch schön crisp? Das kannst du aber im Grunde genommen nur ausprobieren. Und wenn du online bestellst und das nicht viel kostet, dann lass dir so ein Ding kommen, mach ein paar Testaufnahmen damit, einmal mit Filter, einmal ohne Filter, vergleich die von der Qualität. Und wenn du sagst, Igitt, das ist alles nur noch wischiwaschi hier, dann zack in die Tüte und zurückschicken.
Jo, aber wer was drüber weiß oder die schon mal getestet hat, klassische Hörerfrage, einfach mal auf die happyshooting.de Folge 292 in die Kommentare damit. Noch was für die Kommentare, der Hanno Schwede hat noch gefragt, Idee für eine Kameratasche für schwere Sachen wie Mamiya RZ gesucht. Ja, das ist tatsächlich wohl auch eine Hörerfrage. Also Kamerataschen für schwere Sachen, die Mamiya RZ ist eine Mittelformatkamera, mit dem hatten wir schon mal hier vor einiger Zeit als Geräuschrätsel. Das ist die Kamera mit dem echten Kalunk. Das ist quasi der Ur-Kalunk. Das ist das Dunk. Also da sich tatsächlich weg, wenn du die hörst.
Im Chat gibt es übrigens noch einen Nachtrag zu dieser Geschichte mit dem Blimp. Da schreibt der HH2012, er steht 6 Stunden am Stück im Schnee und macht sich ein bisschen Sorgen um die Bodies. Ja, also dann würde ich tatsächlich mal eher in Richtung Regenschutz, so ein Raincoat nachgucken. Wie gesagt, ich habe da so ein Ding mal getestet, muss mal suchen auf happyshooting.de, da gibt es einen Bericht von mir mit Fotos und allem drum und dran. Ich fand das nicht unpraktisch, also ich konnte die Kamera noch gut damit bedienen, vom Stativ aus kein Problem, nur Freihand würde ich das nur eingeschränkt empfehlen. Das geht auch. Aber es hängt natürlich immer irgendwie ein bisschen viel Stoff um dich rum. Ist dann aber natürlich geschützt. Also wenn das Ding im Schnee steht und dann fängt es dann doch mal an zu schneien, dann saut es dir da die Kamera nicht zu. Oder wenn dann doch mal jemand meint, einen Schneeball zu werfen oder sowas, dann taugt das schon. Ja. Also die Kamera war hinterher noch staubtrocken, obwohl das außenrum richtig aufgeweicht war. Also richtig pitschenass.
So, und jetzt noch die letzte auf Google Plus. Da hat der Steffen Theis, unser bettlägeriger Pixelfetisch, hat für den Seppel gepostet, weil der hat nämlich kein Twitter und kein G+. Und zwar eine Frage: Erster Blitz für DSLR mit TTL oder Geld sparen und manuellen Blitz kaufen? In Klammer, ist TTL wirklich über 100 Euro wert? Ja. Ich würde sagen, das kommt drauf an, was du willst. Also richtig. TTL hilft dir, wenn du schnell sein musst und auf Partys und irgendwie einfach viel in unterschiedlichen Lichtsituationen schießen möchtest, also da bist du halt viel flexibler damit.
Oder wenn du den Blitz losgelöst hast und dann wird es aber richtig teuer, dann hast du einen TTL-Blitz und eine Funk-TTL-Lösung zum Beispiel. Mhm. Und selbst wenn du es nicht hast und dann bist du noch in Reichweite, also in Sichtweite, dann geht das ja auch mit dieser Lichtsteuerung, dann kannst du halt die Intensität von der Kamera aus steuern, was also durchaus ein Komfort ist. Aber im Großen und Ganzen empfehle ich eher manuelle Blitze, weil du zum selben Preis einfach viel mehr Equipment bekommst und viel mehr ausleuchten kannst und viel mehr lernst, als mit diesen TTL-Dingern, die einfach ein Schweinegeld kosten.
Tja, das war's von Google Plus auf up.net. Ist immer noch nichts eingegangen. Leute, ihr dürft euch trauen. Also wenn ihr HS-Frage als Hashtag an up.net dran macht, dann lese ich das hier.
Das ist die Frage, wie viele unserer Hörer haben up.net?
Ja, das ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich nicht viele. Es ist doch noch ein relativ exklusiver Club. Wobei man es jetzt auch mal für einen Monat testen kann. Die haben jetzt seit neuestem auch so einen Monatspreis. Wer das mal antesten möchte, darf das gerne tun.
Ich muss mal gucken, wie langweilig die Feiertage werden. Vielleicht melde ich mich einfach mal an.
Mach das. Gut, das war's für den Social Media. Vielen Dank. Und wir gehen wieder zurück zu unserem zur Tagesordnung.
Nämlich zu Rolf. Der hat uns einen Link geschickt zu einer Aufsatzlinse für ein iPhone. Er schreibt: Moin Boris, ist das was für euch zum Schnacken? Und dann kommt ein Link zu monochrom.com. Moin Moin Rolf. Ja, und was hat er da geschickt? Eine Aufsatzlinse mit Rundumspiegel. Das heißt,
haben wir, glaube ich, schon mal irgendwie so ein bisschen was drüber erzählt vor einer Weile. Das gab es ja
mir
schon.
Mir kommt also das bekannt vor. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwie ein Kickstart oder sowas war. Ich bring's nicht mehr so richtig zusammen.
Das ist das Cogito Dot.
Ja, und damit kann man nämlich ein Rundum-Video aufnehmen. Das ist das Besondere daran. Es gibt also eine kostenlose App dazu. Und der Witz ist halt, dass man durch diesen Zerrspiegel, den man da oben drauf macht, weiß nicht, welchen Fachbegriff es dafür gibt, quasi ein 360-Grad-Bild aufnimmt auf Video. Und diese Software entzerrt das Ganze eben wieder so, dass es normal aussieht. Und dann kann man interaktiv, während das Video abspielt, in diesem Video hin und her scrollen und sich umgucken, was da so los ist. Sehr witzig. Und es gibt natürlich auch eine Online-Plattform, Cogito, das ist dann wohl der Anbieter. Der hat eine Plattform, wo man diese Videos dann eben auch teilen kann mit anderen, um diese zum Beispiel irgendjemandem zu zeigen aus der Familie. Und da gibt es eben einen Webplayer, wo man dann auch interaktiv in diesem Video dann scrollen kann, also pennen, schwenken kann. Ganz witzig, ja. Und das Lustige daran ist, das kostete eigentlich mal so um die 90 Euro. Und da gibt es jetzt hier gerade bei monochrom.com, weiß nicht, ob das das einzige Exemplar ist oder ob sie jetzt immer nur eine 1 hinschreiben und das Lager leer kriegen wollen, ist jedenfalls herabgesetzt auf 35 Euro. Und das ist doch mal ein Schnapper.
Das ist günstig.
Das ist doch der Witz einfach mal wert. Kann man sich doch mal geben.
Finde ich cool, finde ich sehr cool. Also für den Preis ist das tatsächlich zum Spielen. Ich meine, von der Qualität her kann man, glaube ich, keine Wunder erwarten. Weil nee. was das Ding macht, ist ja, das hat diesen so einen Rundumspiegel, also der macht da quasi so einen Donut aus dem ganzen Ding und das muss ja entzerrt werden. Und diese Verzerrung, die da drin ist, die sorgt natürlich dafür, dass auf der einen Seite das Bild sehr stark gestaucht ist und damit auch sehr stark entzerrt werden muss. Und damit geht einfach auch Qualität verloren. Also man kann es nicht irgendwie die gleiche Qualität erwarten, als wenn man jetzt mit der Kamera ohne so einen Spiegel filmt. Aber es ist ein tolles Gimmick, weil Rundumfilmen, 360-Grad-Video hat ja schon was.
Ja, in der Tat. So, dann haben wir jetzt einen kleinen Frageblock. Und zwar kommt der Frank, der macht den Anfang. Der hat eine Nikon D800 und eine Frage dazu. Hallo Boris, hallo Chris. Ich habe meine D800 auf einem Stativ im Modus A, also Blendenvorwahl. Ich messe per Spotmessung einen gleich hellen Punkt an. Von hoher ISO abwärts verändert sich immer weiter die Belichtungszeit bis runter zu ISO 100. Jo. Also halber ISO, doppelte Belichtungszeit, ne? Sollte man ja so erwarten. So habe ich dies auch erwartet, schreibt er weiter. Bei ISO-Werten unter 100 bleibt die Belichtungszeit aber gleich hoch wie bei ISO 100. Das verstehe ich nicht. Die Belichtungszeit müsste sich doch von ISO 100 auf ISO 50 halbieren. Nee, verdoppeln. Also doppelt so lange Licht bei halb so starker Empfindlichkeit. Jetzt fragt er, ist dies eventuell ein bekannter Bug oder lässt sich das Phänomen anders erklären? Danke, Frank. Tja, und ich habe da auch mal ehrlich gesagt nach gegoogelt, aber nichts Konkretes finden können. Das Einzige, was ich dazu gefunden habe, war mal eine Aussage, da war die D800 noch nicht draußen, da war sie nur angekündigt mit ihrem ISO 50 Möglichkeiten. Das ist ja irgend so ein erweiterter Modus, so ein L1 oder L2. Und da schrieb jemand, naja, es werden genauso echte ISO 100 sein wie bei der D3 und also keine echten ISO 100, ISO ja. 50. Ich weiß also, aber nicht, selbst wenn es simulierte ISO 50 sind, warum sich dann an der Belichtungszeit nichts ändert.
Das weiß ich auch nicht, aber ich meine, die 5D Mark II hat den auch diesen Low ISO Modus. Das ist nicht nativ, das ist quasi, das wird irgendwie, da wird irgendwas gerechnet. Und ich gehe mal davon aus, dass da eine andere Gamma-Kurve in irgendeiner Form verwendet wird. Aber warum sich das in der Belichtungszeit nicht ändert, weiß ich nicht. Kann ich nichts sagen. Weil da wäre es ja zumindest sinnvoll zu sagen, ich schieße auf der niedrigen ISO, wenn es halt anders nicht geht. Ja. Aber das ist tatsächlich für mich so ein Modus, der ist halt, wenn es anders nicht geht. Im Normalfall ist halt die beste Ausnutzung der Sensor, des Dynamikumfangs hast du halt bei der nativen ISO des Sensors und das ist eben in dem Fall ISO 100. Hm.
Also ich habe ISO 50 durchaus schon mal gebraucht, wenn ich die Blende eben weiter aufmachen wollte und keine Graufilter dabei habe, dann hilft das schon mal. Also bei der 5D Mark I, die ich habe, ist das denn schon so, dass die Belichtungszeit dann entsprechend raufgeht.
Also bei Canon tut es das tatsächlich. Warum jetzt die Nikon das nicht tut? Wie gesagt, es kann auch einfach nur ein Bug sein in der Firmware. Die Kamera ist noch relativ neu. Vielleicht hat es noch keiner ausprobiert.
Also falls jemand von euch schon mal Zugang zu einer D800 hat oder sie selbst besitzt, probiert es doch mal aus und schildert mal eure Erfahrungen hier bei happyshooting.de Folge 292.
Tja, so, jetzt haben wir eine Frage, die hast du, glaube ich, ausprobiert. Ich lese dir einfach mal vor. Hallo, ihr zwei. Ich höre, und zwar von Matthias. Ich höre Happy Shooting nun schon über 2 Jahre auf meinem täglichen Weg zur Arbeit und ab und an auf dem Rennrad. Erstmal vorab, macht einfach immer weiter so. Nun zu meiner Frage. In einer der letzten Folgen hattet ihr die Thematik, wie man in Lightroom automatisiert die Bildernummern als Wasserzeichen ins Bild bekommt. Und dies hat mir eine ähnliche Begehrlichkeit auf den Plan gerufen. Siehst du, Boris, man gibt den Leuten den kleinen Finger und sie wollen die ganze Hand. Mal schauen, was da für eine Begehrlichkeit geweckt wurde. Schreibt weiter. Beim Import lasse ich Lightroom alle Bilder durchnummerieren und fange dann an zu sortieren. Ähnlich wie ihr das auch in den letzten Folgen immer mal wieder erklärt habt. Nun werden ja alle abgelehnten Fotos gelöscht und dementsprechend fehlen ja Nummern. Beim Export kann ich die Fotos ja einfach neu umbenennen. Aber das ist auch nicht so dolle, denn dann passieren die passen die exportierten Dateinamen nicht mehr zu den Originalen. Gibt es eine Möglichkeit, im Nachhinein die importierten Fotos nochmal neu zu benennen, genauso wie es beim Importvorgang stattfindet? Schöne Grüße. 3-2-1. Happy Shooting.
Das geht.
Wenn ich's richtig verstehe, lass mich's nochmal zusammenfassen. Der hat Bilder, die er irgendwie beim Import durchnummerieren lässt.
Korrekt.
Dann löscht er zwischendrin welche raus, dann ist die Nummer nicht mehr in der richtigen, dann fehlen welche zwischendrin, dann gibt es Löcher. Und jetzt möchte er das in Lightroom nochmal umnummerieren, damit dann hinterher wieder alles seine Ordnung hat. Warum auch immer. Aber
das kann ich dir sagen, wofür. Also ich habe diese Anforderung auch schon gehabt und zwar leicht variiert. Und zwar habe ich die Bilder einfach so, wie sie von der Speicherkarte kommen, importiert und dann aussortiert. Aber auch die Kamera nummeriert sie ja durch. Und wenn ich dann anschließend die Fotos von einem Shooting irgendwo online zur Verfügung stelle, zur Auswahl zum Beispiel für den Kunden oder zum Bestellen, dann mag es schon mal einen Kunden geben, wo man sagt, ich möchte nicht, dass der sieht, dass da Lücken drinne sind. Weil dann kommen dann so die Fragen, ja, ich habe aber gesehen hier, da zwischen der Aufnahme 10 und 25, wo sind denn die dazwischen? Kann ich die auch nochmal sehen? Die will ich mir aber vielleicht gar nicht zeigen, weil die sind unscharf oder schlecht geworden oder alles doppelt gemoppelt und was auch immer. Kennt ihr ja so Serienaufnahmen oder vielleicht auch mal eine Idee, die einfach nichts geworden ist und die wollt ihr dann einfach auch nicht zeigen? Aber der Kunde könnte ja drauf kommen, dass es da noch was gibt, wenn da eine Lücke in der Nummerierung ist. Also habe ich genau das gemacht, was Matthias tut. Ich habe nämlich aussortiert und dann stand ich da vor einem Haufen Fotos mit Lücken in der Nummerierung. Tja, und dann macht man einfach Folgendes. Man markiert alle diese Bilder. Das kann entweder dein letzter Importfolder sein oder einfach, du machst dir eine Selektion auf die Fotos, die du hinterher rausgeben willst, sodass du das zusammen hast, was du brauchst. Die markierst du alle mit Command A oder Steuerung A unter Windows und dann geht's, glaube ich, auf beiden Systemen einfach mit der F2-Taste. Das ist oben im Menü, ich glaube, unter Foto und dann Umbenennen. Ja, und dann gibt's einen Umbenennen-Dialog und da kann man eine Option wählen, zum Beispiel Custom, Bindestrich und laufende Nummer. Und dann kannst du quasi so einen Präfix eingeben, also irgendeinen Dateiname, wie zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, schreibst du da rein Abi, ja, oder den Bandnamen oder sonst irgendwas. Das beschreibst dein Shooting und sagst dahinter, und jetzt fang an bei 1 oder bei 100 oder so. Ja, und dann gib ihm. Und dann nummeriert er die ab 1 oder ab 100 aufwärts einfach lückenlos durch. Und beim Export hast du dann wieder genau die gleichen Dateinamen wie auch im Programm. Was dann wieder zum Bestellen praktisch ist, wenn dann einer sagt, ich will das Bild 115 haben, dass du das dann auch wieder findest. Dafür braucht man das, geht gut.
Tja. Übrigens, kleinen Nachtrag zu der D800 und weniger als ISO 100. Der Art in Light aus dem Chat schreibt gerade so unter uns Fahrradtöchtern. Die D800 hat 3 Stufen unter der ISO 100. Mhm. Das sind Drittelstufen und die Belichtungszeit geht auch in Drittelstufen runter, gerade eben ausprobiert. Ja, dann könnte ich mir nur vorstellen, dass der das vorhin gefragt hat, vielleicht in irgendeiner Form eine Auto-ISO drin hat, die das irgendwie dagegen steuert oder sowas. Das könnte sein, dass da irgendein Automatismus reingeht. Also sie geht runter. Ich habe
auch gedacht, aber wenn du Auto-ISO hast, kannst du meines Wissens gar nicht erst weiter runtergehen. Oder kann Art in Light das auch gerade mal ausprobieren, wenn Auto-ISO angeschaltet ist? Kannst du dann trotzdem auf die L-Modi gehen?
Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine D800. Ich kann das nicht sagen.
Ich habe auch keine.
Gut, so, jetzt kommen wir
zu einem Klassiker. Davon haben wir ja einen Chat.
Genau, der Chat ist übrigens super heute.
Ja.
Sehr aktiv, wir haben 34 Leute, die aktiv chatten.
Lochblende hat auch eine D800 hier im Chat und Low ISO geht auch bei ihm.
Wir haben 68 Live-Zuhörer.
Juhu. Das ist gut.
Neuer Rekord. Und Wir haben jetzt als nächste Frage einen Klassiker, und zwar der Christian fragt, und das ist tatsächlich ein Thema, das kommt immer wieder, aber es ist wichtig, dass man es ab und zu dann auch nochmal erklärt.
Ja, offenbar ist es ja auch im Internet nicht wirklich eindeutig beantwortet, also klären wir es einfach nochmal.
Also, ich lese mal vor, du erklärst, okay?
Gerne.
Hi ihr beiden, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, denn die Meinungen im Internet dazu sind dermaßen gegensätzlich, dass ich keine klare Antwort mehr daraus ableiten kann. Ich möchte gerne mehr im Bereich Street Photography machen und dazu eine Brennweite von 35 mm Kleinbild-Äquivalent verwenden und wäge nun ab zwischen einer APS-C-Kamera, hier würde ich ein 23 mm Objektiv verwenden, Crop 1,5, oder eine Vollformat-Kamera mit einem 35 mm Objektiv. Soweit rechnerisch alles klar.
Korrekt. Mhm.
Abgesehen von der unterschiedlichen ISO-Empfindlichkeit, Schärfentiefe oder dem Preis, hier meine Frage. Gibt es einen Unterschied in der Perspektive oder der Verzerrung oder andere Dinge in der Darstellung? Manche behaupten, man kann die Bilder nicht unterscheiden, abgesehen von den oben erwähnten Punkten. Andere wiederum meinen, dass nahe Objekte mit dem 23 mm Objektiv auf der Crop-Kamera viel mehr verzerren, Stichwort Eierkopf, als das 35 mm Objektiv auf der Vollformatkamera. Danke und lieben Gruß aus Wien, Christian.
Tja, die Antwort ist ganz einfach. Die ersten Leute haben recht, die zweiten Leute sind verzerrte Eierköppe. Das muss man einfach mal sagen. Da wird immer durcheinander gebracht, Brennweite und Crop und Bildwinkel. Also was für dich interessant ist, ist einfach der Bildwinkel. Und es ist tatsächlich so, wie du es dir ausgerechnet hast, dein 23 mm Objektiv mal 1,5 bist du da bei deinen 35 mm roundabout. Also ein 23er wirst du nicht kriegen, also wirst du einen 24er nehmen. Du wirst diese Fotos nicht unterscheiden können. Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Änderungen in der Schärfentiefe oder ähnlichem. Das lassen wir jetzt einfach mal raus. Wenn du am selben Standort stehst mit beiden Kameras, derselbe Standort, und dein Motiv befindet sich auch am selben Standort in derselben Entfernung.
Also das nennt man jetzt die gleiche Perspektive.
Das ist nämlich die Perspektive. Die Perspektive ist der Standort in Relation, also dein fotografischer Standpunkt in Relation zu dem Motiv. Das und das alleine entscheidet die Perspektive. Und wenn du von beiden Standpunkten aus
Vom gleichen Standpunkt aus,
mit einer beliebigen Kamera und einer beliebigen Brennweite fotografierst, hast du immer dieselbe Perspektive. Also Beispiel, du stellst dich an eine rote Ampel und visierst auf der Gegenseite, also auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Schaufenster eine Schaufensterpuppe an. Und du fotografierst jetzt mit einer Vollformatkamera und einem 100 mm Objektiv von diesem Ort aus. Und dann schnallst du auf die gleiche Kamera ein 24 mm Objektiv und fotografierst genau in dieselbe Richtung. Also zwei völlig unterschiedliche Bilder, aber kommen wir gleich zu. Und dann stellst du dich da mit der Crop-Kamera hin und mit einem 35 mm und mit einem 24 mm und auch mit einem 100 mm, alles okay. Guckst dir hinterher die Bilder an, die haben natürlich jetzt alle einen unterschiedlichen Bildausschnitt, weil die alle einen anderen Bildwinkel haben, ist ja eine andere Brennweite drauf, alles gut. Und jetzt schneidest du aus jedem dieser Bilder, die du gemacht hast, nur die Schaufensterpuppe raus, und zwar immer genau exakt diese Schaufensterpuppe, sodass diese Schaufensterpuppe das einzige ist, was auf jedem dieser Bilder drauf zu sehen ist. Von mir aus auch das ganze Schaufenster, das kann man leichter markieren.
Aber immer den gleichen,
immer den gleichen Teil vom Ausschnitt. Bild quasi. Genau, dann hast du, wenn du das Tele hast, dann brauchst du vielleicht gar nichts ausschneiden, weil es ist gar nichts anderes drauf. Und beim Weitwinkel hast du einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt, den du da eben rauskroppst und eben vergrößern musst. Aber wenn du dir diese Bilder dann alle nebeneinander anguckst, sehen die alle exakt gleich aus. Mal abgesehen davon, dass sie eine unterschiedliche Auflösung haben.
Achso, dann musst du also jetzt das 24er, was du so klein rausgeschnitten hast, musst du quasi hoch vergrößern und dann hältst du die nebeneinander und die sehen gleich aus.
Korrekt.
Also bis auf die Auflösung.
Bis auf die Auflösung natürlich und die Schärfentiefe. Mhm. Aber ansonsten hast du da das exakt selbe Bild. So, und das heißt, wenn du dich jetzt einmal mit dem Vollformat und 35 mm dorthin stellst und einmal mit dem Crop und dem 23 mm hinstellst, hast du dieses nachträgliche Ausschneiden quasi schon vorher in der Kamera gemacht, nämlich aus dem weiteren Winkel, von der weiteren Brennweite 23 mm, hat die Kamera quasi schon einen Ausschnitt gemacht. Du musst es nicht mehr selber tun und damit hast du genau das gleiche Bild wie beim Vollformat mit den 35 mm.
Das ist ja cool.
Das habe ich auch schon auf dem Workshop live bewiesen, weil es nämlich nicht geglaubt wurde. Und da habe ich mich ganz spontan hingestellt mit dem 24 bis 105 Und dann haben wir einmal bei 105 und einmal bei 24 vom selben Standort das Notebook fotografiert. Ich habe es dann mal schnell zugeschnitten in Lightroom, dann habe ich hin und her geschaltet und das Staunen war doch groß. Also Perspektive hat nichts mit der Brennweite zu tun, sondern die Brennweite erzwingt häufig die Perspektive, weil sie einen eben zwingt, mit seinen Füßen einfach mal einen größeren oder einen geringeren Abstand einzunehmen. Aber das hast du ja ausgeglichen durch deinen Crop und deswegen stehst du auch immer am selben Standort. Also lass dich nicht verunsichern, das passt schon alles genauso, wie du dir das gedacht hast. Christian.
So, da kommen wir jetzt zum Paul. Das hast du dir angeschaut, aber ich lese jetzt mal die Frage vor und dann kannst du was dazu erzählen. Hallo ihr beiden, zum Rotkanal. Hier nur ganz kurz, da ich das schon zu den beiden anderen Rotkanal-Folgen, also die hießen, der Rotkanal ist ein Arschloch und kein Licht und dann auch noch rot, schreibt der, den Satzbau habe ich jetzt durcheinander gemacht, egal.
Also er hat es bei den beiden schon mal geschrieben, aber er schreibt es nochmal, weil es uns ja interessiert.
Aber es scheint euch ja wirklich zu interessieren, wie ihr in Folge 276 sagtet. Damit ihr es lest, schreibe ich es diesmal auch per Mail. In die Kommentare habe ich es trotzdem noch nicht noch einmal gepackt. Gut, und jetzt hat er da zwei Links hingemacht. Das eine zum Thema Weißabgleich in digitalen Kameras und das andere zum Thema Magenta-Filter auf digitalen Kameras. Worum geht's denn da?
Ja, interessanterweise genau nicht um den Rotkanal. Also zumindest soweit ich das verstanden habe, es ist eine englische Seite oder englischsprachige Seite. Es ist eine
relativ technische Geschichte,
das kann ich schon mal sagen. Genau, es ist jetzt nicht, es ist im weitesten Sinne fotografisch, insofern als dass Fotografie natürlich auch immer ein bisschen was mit Technik zu tun hat. Wir hatten darüber gesprochen, dass Rot immer irgendwie ein bisschen eklig ist, wenn man mit rotem Licht arbeitet, also in roten Lichtumgebungen fotografiert, dass einen dann eben der Rotkanal ziemlich schnell abhaut. Und überbelichtet, auch wenn es im Histogramm vielleicht noch gar nicht angezeigt wird und dass die Zeichnung verloren geht und. Und da war natürlich die Idee, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt irgendwie vorher den Weißabgleich korrigiere? Da ist erstmal klar, da passiert gar nichts, weil die Daten, die auf dem Sensor landen, sind die gleichen. Der Weißabgleich findet erst viel später statt. Also überbelichtet ist überbelichtet. Und dann kam natürlich die Idee, ja, dann packen wir doch einfach einen Filter drauf und sperren das Licht ein bisschen aus. So, und darum geht's hier. In diesem ersten Link, da wird erstmal gezeigt, was die Empfindlichkeit dieser Kanäle angeht und was der Weißabgleich tut und eben nicht tut. Und genau um dieses Phänomen der nicht angezeigten Überbelichtung, obwohl sie de facto schon da ist. Interessanterweise geht es aber hier um eine übermäßige Empfindlichkeit des Grünkanals, also dass der Grünkanal eher in die Überbelichtung läuft als der rote und der blaue Kanal. Und der Weißabgleich halt diese Kanäle korrigiert, aber nichtsdestotrotz die Überbelichtung eben da ist. Also das wird in diesem ersten Link erklärt, wie das zustande kommt. Und da ist genauso eben die Überlegung gekommen, ja, dann kann ich doch einen Magenta-Filter drauf machen, weil Magenta-Filter, der sperrt eben nur grün aus, ist also das Äquivalent, also das Negativ, das, wie sagt man, das, die Farbe gegenüber nennt sich komplementär, also Magenta ist die Komplementärfarbe von grün. Das heißt, mit Magenta sperre ich nur den Grünkanal aus und mache ihn damit unempfindlicher und gebe somit Rot und Blau mehr Zeit, auf mein Bild zu gelangen. Also ich nehme natürlich auch Licht mit, also ich brauche schon genügend Umgebungslicht. Und das wurde dort eben auch nochmal gezeigt, wie sich das dann auf das Rauschen im Rotkanal auswirkt. Und also ich muss ehrlich sagen, bei den Vergleichsbildern habe ich jetzt nichts gesehen, was mich dazu bringen könnte, jetzt einen Magenta-Filter bei Tag drauf zu schnallen. Interessant ist der Ansatz aber dennoch, weil der Farbfilter stört nicht weiter, weil den kriege ich ja durch den Weißabgleich wieder weg. Also ich habe hinterher trotzdem neutrales Bild, habe aber den Grünkanal unempfindlicher gemacht und muss damit eben oder kann damit die anderen Kanäle entsprechend länger belichten und sie so damit in einem, wie soll ich sagen, in einem Bereich belichten, der weniger rauschanfällig ist, wie auch immer. Also das war die Idee.
Klingt das erstmal so falsch nicht?
Das klingt schon durchaus logisch und wie gesagt, es wird da auch gezeigt. Er sagt aber auch, wenn jetzt genügend Licht da ist, dann soll es halt eben durchaus eine Bildverbesserung oder der Bildverbesserung dienen, also zum Beispiel rauschärmer soll es dann werden und du weniger Probleme mit der Überbelichtung haben. Wenn du aber wenig Licht hast, dann verschlimmert es alles nur, weil du hast natürlich dann noch weniger Licht, weil jeder Filter, den du drauf machst, schluckt dir natürlich Licht. Da kannst du ja machen, was du willst. Und das war ja nun genau unser Problem bei diesem kein Licht und dann auch noch rot, dass wir halt ein Bühnenbild haben und dann eben nur noch rotes Licht haben und womöglich die Leute auch noch in einer roten Jacke oder einer roten Mütze und einer roten Gitarre auf der Bühne stehen. Jetzt könnte man natürlich im Umkehrschluss mal überlegen, was dann passiert, wenn ich jetzt einen Rotfilter drauf packe, dann wird ja genau das Gleiche passieren. Das heißt, welchen Rotkanal aussperren will, muss ich dann das Gegenüber von Rot draufknallen.
Cyan.
Cyan ist es dann. Okay. Dann packe ich einen Cyan-Filter drauf, um dann Rot auszusperren. Das könnte man natürlich mal ausprobieren. Wer Lust dazu hat, möge das mal tun und uns die Erfahrung schildern. Ich glaube aber, wenn man das bei Bühnenbildern oder sowas macht, so wie, wo sowieso wenig Licht da ist, wird einem das nicht viel weiterhelfen. Dann ist dann das, was viel da ist, nämlich das Rote, das sperrst du aus und von dem Rest ist ja auch nicht mehr viel da, dann hast du nachher gar kein Licht mehr. Also, Aber dennoch ein interessanter technischer Artikel, der sich sicherlich mal lohnt durchzulesen, wenn man sich so ein bisschen für so Technikkram interessiert, wie das sich alles so zusammensetzt. Verlinken wir gerne mal. Also danke, Paul, für das Mailen dieser Links.
Ja, also, ja. Das finde ich spannend, aber ist jetzt, glaube ich, für mich
es keine... Es wird meine tägliche Arbeit nicht beeinflussen.
Echte Anwendung. Ich meine, die Kameras werden ja schon so designt, dass sie in möglichst vielen Lichtsituationen gut funktionieren. Und dass man da noch ein bisschen schrauben kann, kann durchaus sein. Ja, ich glaube, wir sind fast durch.
Wir sind durch, genau.
War jetzt auch lang genug.
Ja, reicht auch, ne? Aber die Hörer sollen noch was zu tun haben. Die aktuelle Aufgabe läuft nämlich jetzt aus am 6.12.
Genau.
Er hat schon Leck geschlagen sozusagen und jetzt brauchen sie eine neue Aufgabe passend zum Leckschlagen. Hast du die ausgedacht?
Die habe ich mir ausgedacht, weil wir hatten ja irgendwie so einen richtigen Block vorher mit Kameraschädlingen und Objektivschädlingen. Ich würde sagen, wir machen jetzt als neue Aufgabe mal Schaden.
Ja, so soll es sein.
Ne?
Neue Aufgabe heißt also Schaden. Das Ganze funktioniert, wie ihr es schon kennt, aber weil wir ja jedes Mal wieder Millionen von neuen Hörern haben, ihr geht also los und macht ein neues Foto. Dieses Foto könnt ihr dann Ihr macht ein neues Foto und dieses neue Foto könnt ihr bei Flickr, so heißt der nämlich, hochladen. Und dann kann man ein Foto Gruppen zuordnen. Das geht oben über diesen Gruppen-Button. Und dann ordnet ihr es der Gruppe Happy Shooting zu. Und vergebt diesem Bild auch noch einen Tag. Und dieses Tag nennt ihr HS-Schaden. HS-Schaden geht und HS-Schaden oder irgendwas dazwischen. Am besten schreibt ihr es zusammen. HS-Schaden. Ja. Und wenn das Foto dann in diesem Zeitraum gemacht wurde, dieser Aufgabe, nämlich vom 6.12. bis zum 20.12.2012, dann wird es in unserer Verlosung landen und ihr könnt viele tolle Preise gewinnen. Also pro Aufgabe ein.
Viele
manchmal auch zwei.
Ab und zu gibt es ja auch mal was zu gewinnen. Ja,
ja. Genau.
Ja, sehr schön. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch eine Amtshandlung, bevor wir hier fertig sind. Und das wäre... die Auflösung unseres Geräuschrätsels.
Genau, nochmal zur Erinnerung, das hört sich so an.
Oh, diese Mechanik.
Tjo. Das hat uns der Mike geschickt und er schreibt, hallo Boris und Chris, heute möchte ich euch ein Geräuschrätsel beisteuern an bei meine, wie ich finde, wunderschöne Nikon F2 Photomic in Bild und Ton. Das Bild stelle ich dann wieder in die Shownotes. Danke für die vielen Stunden Podcast und 3, 2, 1, Happy Shooting. Ja, da habe ich mal nachgeguckt und die Nikon F2, das mit dem Photomic wusste ich gar nicht, das ist eine Kleinbildspiegelreflexkamera, das habt ihr euch schon gedacht, ist die Nachfolger der Nikon F. Daher der Name F2. Und sie wurde 1971 vorgestellt und dann 1980 abgelöst durch die, man hätte es fast raten können, Nikon F3. Ja, so ist das bei Nikon. Und also auch ziemlich lange damals die Intervalle. Ne? Heute irgendwie muss fast jedes Jahr irgendwie eine Kamera rauskommen.
Ja, das war damals wesentlich länger.
Entspannter, alles entspannter. Ja. Die F2 konnte schon was ganz Tolles. Die konnte nämlich zwischen 10 Sekunden und einer 2000stel Belichtungszeit einstellen. Und in der Grundausstattung gab es nur einen Prismensucher und kein Belichtungsmesser. Und der Witz an der Kamera ist wohl der wechselbare Sucher. Das heißt, man kann da entweder einen Prismensucher draufsetzen oder einen Lichtschacht oder eben diesen Photomic-Sucher, der hat dann eine eingebaute Belichtungsmessung, die aber nur mit einigen Objektiven funktioniert. Die müssen halt dafür ausgerüstet sein. Und es soll wohl auch einen Lupensucher und einen Sportsucher gegeben haben.
Also das ist übrigens damals tatsächlich bei vielen Kameras so gewesen oder bei einigen gewesen, dass man, also dass die Belichtungsmessung, die passiert auch heute noch irgendwo oben im Prisma bei den meisten Kameras, bei den meisten Spiegelreflexkameras, und dass man da eben dann einfach das Prisma ausgetauscht hat gegen eines mit entsprechendem Messteil drin.
Mhm. Tja. Jo. Und wer mehr wissen will, wir verlinken natürlich zur Wikipedia, wo das alles nochmal detailliert aufgeschlüsselt ist.
Genau. Ja, dann denke ich, wir haben es geschafft mit fleißig Beteiligung vom Chat. Ja, die Anzahl Hörer geht schon runter. Jetzt sind es nur noch 63, siehst du?
Wir sind ja auch fertig. Die gehen jetzt alle los und machen schnell ein Foto zum Thema Schaden.
Genau, macht ein Schadenfoto, ihr könnt was gewinnen.
Gehen schnell in die Küche, schmeißen irgendwas um.
Klick. Kallung, Bang, Klirr, Bounce. Gut, ja, schön gemacht, toll gemacht. Danke an den Chat, danke an die Live-Hörer. Und danke an euch alle, die ihr die Sendung regelmäßig hört. Uns gibt's wieder nächste Woche, auch wieder am Donnerstag, wenn nichts dazwischen kommt. Wünschen euch was und ja, macht's gut. Bis dann. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Was ist denn das jetzt?
Ich zieh meine Uhr auf.
Du ziehst deine Uhr auf?
Ja.
Ach so, du hast ja so eine Weste mit Taschenuhr und eine Monokel.
Genau. Ohne Monokel.
Ich hätte gerne ein Foto. Und einen Bart, den du jetzt wirst.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.